Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Ich darf kurz vorstellen, Sven Jachmann, ganz außen rechts. Ein Sitz ordnungsmäßig in der Mitte, Andreas Heinicke. Zwei Autoren, Redakteure im Norddeutschen Rundfunk. Andreas, Buchautor, mit seinen Romanen aus der Provence war er schon hier. Ich bin auf den Abend sehr, sehr gespannt. Lassen Sie sich überraschen. Sie haben vielleicht auch schon die Buchliste vorliegen. Es sind, wie ich finde, wirklich Bücher, die es wert sind, besprochen zu werden. Und beginnen wollte ich eigentlich mit einer Frage. Podcasts gibt es ja nun schon doch einige Jahre. Und wann hat das angefangen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den Podcast zu machen?
Also ich habe eines Abends eine WhatsApp-Nachricht gekriegt. Da stand drin, wir machen zusammen einen Podcast. Wir machen einen Bücher-Podcast. Keine Verrisse, nur gute Kritiken. Das war null vorher besprochen. Ich bekam plötzlich aus dem Nichts diese WhatsApp. Und dann habe ich gefragt, wann fangen wir an? Und dann haben wir uns getroffen.
Ja.
Zu der Zeit hat Sven auch noch in Dithmarschen gewohnt. Und dann haben wir uns getroffen, haben uns einen schönen Ort gesucht, nämlich so einen Biergarten, der im Sommer ganz toll ist. Im Winter ist manchmal ein bisschen schwierig, weil die nicht so viel offen haben. Wir reden hier über Dithmarschen. Und so haben wir angefangen.
Das ging relativ fix. Ich hatte irgendwie die Idee plötzlich so im Kopf, dass wir das irgendwie machen müssen, weil der Hintergrund war auch so ein bisschen der, dass wir haben ja zusammengearbeitet sehr viele Jahre in der Redaktion damals noch von Johannes B. Kerner, also haben da die Talkshows mit organisiert so ein bisschen und hatten uns, weil wir nebeneinander saßen, wir waren uns von Anfang an sympathisch irgendwie und haben uns immer über Bücher ausgetauscht. Wir haben festgestellt, dass wir beide gerne lesen und auch so ziemlich den gleichen Geschmack haben. Wir haben uns immer gegenseitig Bücher empfohlen. Ja, das musst du lesen und das. Und zufällig hat Andreas auch schon das gelesen, was ich gelesen hatte. Und so dachten wir jedenfalls, das ist doch eigentlich eine gute Basis.
Und wir haben das immer so gemacht. Wir haben uns ein Buch gegeben und gesagt, nicht lesen, was auf dem Rücken steht. Einfach lesen und Spaß haben.
Ja, genau.
Und da ist viel entstanden zu der Zeit, ja.
Und das geht jetzt 7 Jahre?
Ich glaube 4 oder 5 oder... Ich glaube Mai 2020, glaube ich. Oder 2019, ich bin mir...
Nee, es muss vorher gewesen sein. Es war vor Corona. Wir sind auf deine Fragen nicht vorbereitet. Ja, ja. Hättest ja, als wir gerade beim Italiener zusammen saßen, mal sagen können, was du uns fragst.
Nee.
Ja, ungefähr da.
Ja, etwa.
Mai,
ja,
das
ja.
War auf jeden
also
Fall
es war
Mai,
vor das Corona, ich. Das weiß ja, ich gut. Auch, genau, ja.
Ja, dann würde ich nach Frage schlagen, steigen wir einfach ein.
Kann ich fragen. Okay. Ja, wir freuen uns erstmal sehr, sehr über diese Einladung hier. Ich bin hier wahnsinnig gern. Wir waren einmal, sagte Ulrich ja schon, zusammen hier. Ich durfte schon öfter als Autor hier sein und habe immer beste Erinnerungen. Und wir haben gerade festgestellt, es ist tatsächlich der Ort, an dem ich am häufigsten gelesen habe mit der Veranstaltung heute. Nirgendwo wurde ich so oft eingeladen wie hier. Und dass wir hier, wir haben uns echt... Also herzlichen Dank.
Ich bin zum zweiten Mal hier. Mir ist beim ersten Mal so gut gefallen, dass ich dachte, klar sind wir dabei. Wir reden auch beide schon sehr, sehr lange über den Auftritt hier bei euch in Sieke und freuen uns schon die ganze Zeit. Und ich kann es kaum fassen, dass wir jetzt tatsächlich hier sitzen. Ja. Das geht immer so schnell, ne?
Also ja.
Erstens ist es ganz weit weg und zack, bist du hier. Ja, wir haben jeder 2 Bücher mitgebracht.
Genau, das sagen wir einmal.
Ulrich sehe ich 3 Bücher.
Ja, das ist eins, ist nur, falls ich durcheinander komme. Einfach, damit ich nur eins zur Reserve habe.
Das okay. Kennen wir. Ich habe mitgebracht Amelie Nothomb, einer meiner Lieblingsautorinnen. Er schreibt immer sehr, sehr kurze, aber ganz tolle Bücher. Und als zweites habe ich mitgebracht... So ist bei mir ist dieses Paket angekommen. Ich habe den Verlag angeschrieben und gesagt, ich hätte gerne das neue Jan Weiler Buch, weil ich ein großer Fan von Jan Weiler bin. Und dann kam bei mir dieses Paket. Eine richtige Tasche. Wenn man mal fliegen muss, da muss man ja immer durchgucken. Aha. Ist das super. Und hier ist dann so ein guck mal, womit man so abhören kann, so Herztöne
abhören. So das denn?
Ist ja stark.
Ja. Und natürlich das Wichtigste, das neue Buch von Jan Weiler. Und das hier, warum das da drin ist, das erkläre ich später. Und ja, das erklärt sich dann auch, wenn man eigentlich, wenn man das Buch schon anguckt, erklärt es sich ein bisschen. Es ist nämlich einfach nur ein Herz drauf.
Okay.
So, oh ja. Das deutet auf was hin, worum es in diesem Buch geht. Vielleicht haben einige schon was davon gehört. Es ist ganz neu, es ist letzten Freitag, glaube ich, erschienen. Und ich habe es gestern und vorgestern verschlungen. Munk heißt es. Was hast du mit?
Ich habe mitgebracht ein Debütroman von Micha Lewinsky, Sobald wir angekommen sind, heißt das. Weiß ich, ob das ist nicht mehr ganz so nagelneu, aber ich halte es mal so hoch. Das habe ich mitgebracht, sehr unterhaltsam. Und dann habe ich mein zweites Buch ist von Florian Gantner, ein Österreicher. Micha Lewinsky, Schweizer. Florian Gantner, Eternal Partner heißt das. Ich höre da jemanden lachen. Kennen Sie das? Oder...
Nein, ich habe das eben gelesen. Ich finde das eine witzige Idee.
Ja, ich fand das auch sehr lustig und habe es deshalb natürlich auch gelesen. Es ist, ich würde mal so sagen, Micha Lewinsky ist sehr unterhaltsam, auch mit einigen satirischen Elementen da so drin. Manchmal, ja, vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen klamaukig, das werden wir gleich sehen. Und Eternal Partner ist, das würde ich mal so als Groteske mal beschreiben, so ein bisschen. Aber man kann da gut mitgehen. Man kann sich das schon vorstellen, dass das passiert. Aber es hat so groteske Züge. Dazu dann nachher später
mehr. Ja, genau. Ulrich, du nix? Hast du das gelesen zufällig schon? Hast du da von den Büchern auch eins gelesen?
Ich habe ein bisschen mehr gelesen, aber die vier kenne ich noch nicht.
Okay,
ja. Ich staune auch immer, dass ihr so aktuell mit den Büchern seid. Also die sind ja alle jetzt... Also Moment, lass mich nicht lügen.
Ja, das Weiler ist ganz neu.
Gestern rausgekommen. Ist
genau. Also, ach, gestern sogar erst offiziell. Ich dachte Freitag, ja.
Ich finde diese Leistung großartig, das heute vorstellen zu können. Ja. Aber ich glaube, ich habe da andere Quellen, nicht? Dass man ein bisschen früher...
Genau, ich habe ja eine Arzttasche geschenkt bekommen vom Verlag. Und ich hab, das muss ich vielleicht einmal kurz erzählen, ich habe früher lange für Radiosender gearbeitet, du ja auch, und fürs Musikfernsehen. War bei MTV, habe eine Zeit lang in London und in Hamburg gelebt. Und da hat man immer von den Platten Firmen auch so Geschenke bekommen. Also da hätte man, wenn man das aufgepackt hätte, hätte man so eine Tina Turner Jeansjacke drin gehabt.
Ja.
Wahrscheinlich. So. Und dann wurde man eingeladen zu irgendwelchen Konzerten und so. Und
wir bekamen mal die aktuelle Single von Madonna, schon ein bisschen her, und die wurde in einem Toaster geliefert. Ich weiß gar nicht mehr, wie muss mit dem
Warum?
Zusammenklang haben. Also die haben sich, lassen sich da mal verrückte Sachen ein.
Ja, ja, ja. Gut, jetzt macht die Buchbranche das, was die Musikindustrie sich nicht mehr leisten kann. Das ist auch ganz interessant eigentlich. Wer fängt an? Wir haben wie immer, das ist auch so ein Prinzip unseres Podcasts, wir wissen nie, wer anfängt. Wir wissen auch nie, was der andere vorstellt. Heute wissen wir es, weil wir diese Liste erstellt haben. Aber wir warten immer auf den Tag, wo wir beide das gleiche Buch, wo wir am Tisch sitzen, Bier aufmachen und unser das gleiche Buch rausholen. Ist bisher nicht passiert, aber unser Geschmack ist in vielerlei Hinsicht tatsächlich ähnlich, ja, würde ich sagen.
Ich kann gerne mal anfangen. Micha Lewinsky, Sobald wir angekommen sind. Kurz mal zum Autor. Micha Lewinsky ist so 51 Jahre alt, lebt mit seinen Töchtern oder mit seiner Familie in Zürich, hat zwei Kinder und ist eigentlich Drehbuchautor. Der hat schon für eine ganze Reihe von Filmen auch teilweise Filmpreise dafür bekommen. Drehbücher geschrieben werden immer so, wenn man so ein bisschen nachrecherchiert, werden immer so drei Filme genannt. Vielleicht sagt euch das was, mir sagte das nichts. Der Freund, die Standesbeamtin, Moskau einfach. Weiß ich jetzt nicht, ob die schon mal jemand gelesen hat. Ich habe aber kurz vorher, bevor wir hierher gefahren sind, habe ich noch einen Trailer gesehen von einem weiteren Film. Nichts passiert, heißt der. Und der ist mit David, wie ich gelernt habe.
Ich dachte immer,
der heißt David Striese. Der heißt David, mit E wird er geschrieben. Wusste ich gar nicht. Ja, ich habe das immer überlesen. All die Jahre. Also
auch.
David Striese. Und das scheint ein sehr, sehr, sehr krasses Drama zu sein. Also das findet ihr auch sicherlich in der einen oder anderen Mediathek. Also so etwas macht Micha Lewinsky, Drehbuchautor. Und Sobald wir angekommen sind, hatte ich ja eben gesagt, ist sein Debütroman. Es geht in diesem Buch geht es um Ben Oppenheim. Ben Oppenheim ist zufälligerweise auch Drehbuchautor, aber nicht ganz so erfolgreich wie Micha Lewinsky. Ist Stefan Zweig-Fan.
Oh, das ist sympathisch.
Ja, das spielt in dem Buch auch eine Rolle. Er schreibt Werbetexte. Und er hat vor 20 Jahren mal ein erfolgreiches Buch geschrieben. Seitdem ist da nicht mehr allzu viel gekommen. Denn er hat keine Ideen. Und an einer Stelle heißt es in dem Buch, er schaut den Ideen. Also die Ideen waren wie Sternschnuppen. denen er gern beim Verglühen zusah. Das ist so, also so organisiert er so ungefähr sein Leben. Die Scheidung von seiner Ehefrau steht bevor. Marina heißt sie, mit der hat er 2 Kinder. Und er hat auch schon eine Freundin, Julia ist das, eine Künstlerin, die hat ein Kind, Prince heißt das. Das Verhältnis zu Marina ist schwierig. Sie hat ja schon vor einiger Zeit an einem Freitag im März, heißt es, die Beziehung beendet. Sie leben aber noch zusammen. Und das Problem ist, Marina ist sehr ordentlich und er halt nicht. Und das ist das, was die Ehe wohl auch belastet. Ich will mal kurz mal eine Szene vorlesen, weil mir die echt irgendwie gefallen hat. Und weil ich mich da gefragt habe, ob euch das vielleicht bekannt vorkommt. Der geteilte Schrank war ein planerisches Unikum. 2 Systeme, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, existierten hier auf engstem Raum beisammen, getrennt allein durch ein dünnes Regal. Marinas Kleider lagen im oberen Teil des Schranks. Das kommt mir jedenfalls sehr bekannt vor. Sie hatte ihre Malven und dezent sandfarbenen T-Shirts nach Marie Kondo gerollt und die feine Unterwäsche ordentlich in kleine bunten Boxen verstaut. Im unteren Teil des Schrankes quollen Bens Kleider ungebügelt aus dem vollgestopften Regal. Ben war nicht stolz drauf, dass sein Teil des Schrankes so aussah. Im Gegenteil, immer wieder hatte er versucht, den knappen Raum besser zu nutzen. Aber es fehlte ihm einfach das Talent zur Ordnung, womöglich auch der Wille. Dieser halbe Quadratmeter Kleiderschrank war sein Territorium. Hier galten seine Regeln. Es war der einzige Fleck in der ganzen Wohnung, den er nicht aufräumen musste. Dann erzählt er so ein bisschen über seine Frau, die ihn also immer irgendwie da so erzieht, beziehungsweise ihn zur Ordnung so ein bisschen antreibt. Denn sie hat immer irgendwas zu meckern, heißt es hier weiter. Die Flaschen waren nicht entsorgt, im Kühlschrank schimmelte der Bio-Sellerie, die Fingernägel der Kinder waren nicht geschnitten. Marina hatte immer recht. Ihre Ansprüche waren nicht überzogen und doch ärgerte sich Ben jedes Mal über die Hinweise, die er als Bevormundung empfand. Manchmal fragte er sich, wieso sie sich überhaupt getrennt hatten, wenn die Kritik so unvermindert anhielt. Das Olivenöl ist leer, rief Marina aus der Küche. Okay, sagte Ben, das war kein Eingeständnis einer Schuld, nur eine sachliche Bestätigung. Wenn sie wollte, dass er vor ihr zu Kreuze kroch, musste sie schon ein bisschen weiter aus ihrer Deckung kommen. Das macht ihn immer nervös, wenn das so alles so auf Trapez kommt. Er muss dann immer zwanghaft rauchen und sucht jetzt sein Feuerzeug und kann es nicht finden. Er denkt dann dabei über ziemlich viele Sachen noch so nach. Fehlt dir noch was? Fragte sie aus der Küche. Ben war sich ziemlich sicher, dass Marina wusste, wo das Feuerzeug war. Bestimmt hatte sie die Wohnung absichtlich so aufgeräumt, dass er die Übersicht verlor. Sie genoss ihre Überlegenheit in Ordnungsfragen. Aber diesen Triumph wollte er ihr nicht gönnen. So ticken die beiden also zusammen. Und er hat dann noch eine Freundin, hatte ich ja eben schon erwähnt, das ist Julia. Julia ist eine Künstlerin und das ist auch so sein Problem. Er hat ja seit 20 Jahren nichts geliefert und er stellt fest, junge Autoren, die überholen ihn alle gerade, sind alle mega erfolgreich, er nicht. Und er hat diese Julia als so aufstrebende Künstlerin kennengelernt, das ist auch schon ziemlich lange her. Jetzt ist sie eine gefragte Künstlerin, die überall ausstellt. Zuletzt hatte sie eine Vernissage in New York und hatte dazu auch gepostet bei Instagram. Und da sie sich ja kennen, hat er ihr dann geschrieben und komischerweise hat sie geantwortet und sie sind dann sehr schnell ein Paar geworden. Und das ist eine sehr leidenschaftlich und sexuell erfüllte Beziehung geworden. Und die hat ein Kind, Prince. Und ich sag mal so, irgendwas ist ja immer. Mit Prince hat er nämlich so seine Probleme.
Warum? Wie alt?
Prince, der ist so, ja, so ein kleiner Junge, ist irgendwie 5, 6 Jahre alt. Also, okay. Ich weiß nicht, wie das so 5, 6-jährige Jungs sind, glaube ich, nicht gerade einfach.
Ja, da geht's noch.
Ja, och, ist, ja, geht.
Geht.
Da hat jemand seinen Sohn im Griff.
2 sogar.
Warum bist du so dick? Fragte Prince zum Beispiel einmal, als Ben in Badehosen neben ihm in einer Wiese lag. Ich bin dick, weil ich so viel esse. Du musst weniger essen, bis du ganz dünn bist. Okay. Und wenn du ganz dünn bist, verhungerst du. Oder ein andermal bei einem Spaziergang. Ich bin ein Pirat. Toll. Ich habe ein eigenes Piratenschiff und dann schubse ich dich über Bord, dann ertrinkst du. Oder auf dem Uedliberg gibt es einen Vulkan, der spuckt Feuer. Echt? Du musst mal hochgehen und dann fällst du in den Vulkan und verbrennst. Oder ganz einfach, wieso hast du eigentlich so viele Falten? Weil ich alt bin. Wenn man alt ist, stirbt man. Das ist also das Verhältnis zu dem Prinz. Und es ist jetzt so, dass Ben Oppenheim, ich glaube, das sagt schon der Name, ihr werdet es schon geahnt haben, das hat natürlich einen bestimmten Grund. Bens Eltern sind heißen Jack Oppenheim. Ein Jude aus Zürich, heißt es in dem Buch, der schnell Geld verdiente. Da wird so ein bisschen mit so alten Klischees gespielt, aber Michael Lewinsky darf das irgendwie. Und seine Mutter ist eine traurige Immigrantentochter und deren Vorfahren litten unter den Nazis. Darum geht es jetzt in dem Buch jetzt eher so weniger. Das ist nur, um zu erklären, aus welchem Hintergrund Ben jetzt, Ben Oppenheim jetzt so familiär so rein hat. Das ist aber Anlass in diesem Roman für Michael Lewinsky so ein bisschen satirisch auf so Judentum, jüdische Bräuche, jüdisches Leben zu gucken. Das hebt er immer mal so wieder so ein bisschen unter. Da gibt es einen ziemlich krassen Spruch, wie ich finde. Und da habe ich mich, da bin ich echt drüber gespoltert. Und da habe ich mich gefragt, darf man das echt? Aber ich bin immer wieder erstaunt, was in der Literatur so geht. Es geht jetzt darum, dass Uta ist seine Verlagsagentin und die nervt ihn schon die ganze Zeit. Wann kommt denn endlich mal was Neues von dir? Woran arbeitest du denn gerade? Und so. Vielleicht kennst du solche Fragen. Weiß ich nicht. Du bist ja Autor.
Schwieriges Thema, weil es ja eine Serie ist, die ich schreibe. Und man mich eher immer fragt, wird es wieder so... Also es gibt, wenn man Krimi schreibt, gibt es bestimmte Parameter, die eingehalten werden müssen. Und wenn man sie denen entzieht, dann hat man Diskussionen. Und ich tue das. Mhm. Und deswegen habe ich diese Diskussion. Also sowas Typisches, so falsche Fährten legen. Das ist aber manchmal gar nicht so interessant. Viel interessanter ist eigentlich, wenn man weiß, wer der Täter war. Und es viel interessanter ist, rauszufinden, was ist denn das Motiv zum Beispiel. Also das, darum geht es jetzt in dem neuen Buch, was ich gerade abgegeben habe. Mhm. Und ich weiß auch schon, dass die Diskussionen kommen werden, aber ich halte das aus. Das ist der fünfte Band.
Also bei der Uta ist es immer so, die bohrt immer so ein bisschen nach und die ruft ihn dann an. Und er geht ran und sie sagt, die Deutsche Bahn ist wirklich nicht mehr, was sie mal war. Der Umwelt zuliebe hatte sie sich gegen das Fliegen entschieden, was sie nun bitter bereute. 3 Stunden Verspätung und wir sind noch nicht mal in Hannover. Unter Eichmann wäre das nicht passiert, pflichtete Ben ihr bei. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert, ob man das wirklich machen darf. Aber im Verlag ist das so durchgegangen.
Naja. Das ist ja auch immer die Sache. Das sagt ja nicht der Autor, die Autorin, sondern es sagt ein Protagonist aus dem Buch, um dem eine Stimme zu geben, um den agieren zu lassen. Deswegen finde ich sowas immer nicht so schlimm.
Ich muss mir nur dabei vorstellen, stellt euch vor, Post bei Facebook, da schreibt einer, oh ey, ich sitze in der Bahn, 4 Stunden, hier klappt wirklich gar nichts,
ja, das stimmt.
4 Stunden Verspätung und dann ganz trocken drunter kommentieren, unter Eichmann wäre dir das nicht passiert.
Das ist schwierig, da hast du recht. Das ist aber auch was anderes. Weil das ist ein Gesicht bei Facebook von einem Menschen, der das geschrieben hat, der es gesagt hat.
Das ist richtig. Also, bin ich ein bisschen drüber gestolpert, aber da merkt man so ein bisschen so wieder, wie der Humor, also wohin der so ein bisschen so geht in diesem Buch. Und die Rahmengeschichte ist im Grunde folgende. Ben Oppenheimer hat Angst, dass der Krieg in der Ukraine, dass der sich irgendwie ausweitet. Und jetzt kommen wir wieder zu einem jüdischen Klischee, mit dem er so spielt, nämlich dass jüdische Menschen immer so auf der Flucht sind. Also schnell irgendwo sehen, oh, da ist was nicht in Ordnung, jetzt mal ganz schnell weg. Und das macht er auch. Er packt seine Familie zusammen und flieht nach Brasilien, getreu seinem Vorbild Stefan Zweig, der auch nach Brasilien geflohen ist. Der ist ja nach Petropolis geflohen. Das spielt hier auch noch eine Rolle. Ben wird diesen Ort auch dann besuchen in Brasilien. Und auf dem Flughafen, als sie auf dem Flughafen sind, schenkt er seiner Tochter ein Buch, damit sie Tagebuch schreiben soll. Und sie nennt das Buch Nelly und fängt das Tagebuch an, muss ich auch nochmal vorlesen. Ben schaute seiner Tochter über die Schulter, als sie den ersten Satz schrieb. Liebe Nelly, heute ist es passiert. Wir mussten fliehen. In Europa herrscht Krieg. Falls wirklich Nuklearwaffen zum Einsatz kamen, gab es ein großes Publikum für Rosas Aufzeichnung, dachte Ben. Er konnte seiner Tochter nur die Daumen drücken. Boah. Das ist so ein bisschen dieser Humor. Ben selber ist so ein ziemlich verschusselter Typ, der sein Leben eigentlich nicht so richtig auf die Reihe kriegt. Ich habe das ja schon gesagt. Ist kaum erfolgreich, arbeitet irgendwie an Werbetexten, die aber jetzt auch nicht so vor Humor, vor Wortwitz so sprühen. Ist einer, der Ja, der auch immer so gerne zu spät kommt und so weiter und so fort. Und man merkt auch auf dieser Flucht, dass er dieser ganzen Sache irgendwie nicht so richtig so gewachsen ist. Gerät auch mit seiner Frau da mehrfach aneinander, weil sie das auch langsam satt hat. Sie müssen da ein neues Leben aufbauen und er kommt zu spät zur Wohnungsbesichtigung, die sie da sich ausgesucht hat. Sie wollen die Kinder an einer Schule anmelden und er ist irgendwie immer so selbst so mit sich so beschäftigt. Und ich komme jetzt mal zu einer letzten Szene. Also wir haben ja schon so ein bisschen so kennengelernt. Und bevor ich diese Szene vorlese, wollte ich euch erstmal fragen, was glaubt ihr wohl, was jetzt hier thematisiert wird, wenn ihr so den Typen euch mal so vor Augen führt, über welches sexuelle Männerproblem wird es jetzt wohl gehen? Wird es gehen?
Oh, jetzt kommt ein Quiz.
Ja, jetzt kommt ein kleines Quiz. Jetzt kommt ein kleines Quiz.
Ja.
Wird es gehen um... Es geht in diesem Buch sehr viel um Sex übrigens. Ich habe euch da jetzt einiges erspart, aber das will ich euch jetzt nicht ersparen.
Ja, das finde ich auch.
Ja, okay, ich kann nachher noch einen nachlesen.
Eine Zugabe gibt's.
Wird es gehen um...
So beginnt's.
Wird es gehen um Erektionsprobleme, Probleme mit dem BH-Verschluss, zu früher Orgasmus? Was wird in der nächsten Theme... Was?
Bei wem?
Bei Ben Oppenheim.
Bei wem? Den BH-Verschluss hat er ja nicht.
Also nochmal, es gibt gleich eine Szene, die mit seiner Frau Marina... Werden wir ihn gleich in Aktion erleben?
Und er
nochmal die Frage.
Er bekommt den BH nicht auf.
Was sind welches Problem würde es gehen? Um Erektionsprobleme, Probleme mit dem BH-Verschluss oder zu früher Orgasmus?
Gibt's nur eine Lösung? BH-Verschluss.
Was? Ah, das ist gut.
Gibt's nur eine Lösung?
Es gibt nur eine Lösung.
Ich wollte sagen, zwei eigentlich. BH-Verschluss und zu früher Orgasmus, nicht?
Okay.
Ich glaube nicht.
Die Dame da hinten hat es richtig als erstes richtig gesagt. Der BH-Verschluss. Und so hört sich das dann an. Ich habe dich vermisst. Seine Hand war jetzt unter ihrem T-Shirt. Sie schloss die Augen, ließ ihn gewähren. Jetzt war er bei ihrem BH. Er ertastete eine Klammer. Die musste er, wenn er sich richtig erinnerte, nach links drücken, während er das Gegenstück nach rechts gezogen werden wollte. Also beide gegeneinander. Es klappte nicht. Ben war nervös und außer Übung. Julia hatte sich ihren Büstenhalter immer selber ausgezogen. Bei Marina musste er das erledigen. So war es immer schon gewesen. Es störte ihn nicht. Das Problem waren die komplizierten Verschlusssysteme. Und natürlich wollte er das blind schaffen, küssend und einhändig. Die hochkomplexe Fingerfertigkeit musste beiläufig wirken. Wie von selbst sollte der Scheiß-BH aufgehen. Ging er aber nicht. So viel zum Thema BHs, Probleme mit BH-Verschlüssen und so viel zu Ben Oppenheim. Ich hatte ja noch eine Szene, weil er sagt irgendwie, schade, dass wir da nicht mehr von gehört haben.
Ja, mach.
Okay, es geht also weiter. Und ihm passiert da jetzt Folgendes. Er fängt jetzt an, sie an den Brustwarzen zu liebkosen.
Oh Gott, so ähnlich.
Und sie zuckt zusammen. Es hat wehgetan, sagt sie. Entschuldigung, murmelte Ben und bereute es sogleich. Wieso musste er sich schon wieder entschuldigen? Wieso musste sie so empfindlich sein? Er rappelte sich auf. Wieso kannst du dich nicht einfach mal auf mich einlassen? Einmal die Kontrolle abgeben und mir vertrauen. Wie soll ich dir vertrauen, wenn du mir wehtust? Ich spreche nicht von jetzt, rief Ben. Ich spreche von den letzten Jahren. Du hast dich noch nie auf mich eingelassen. Marina seufzte. Oh mein Gott. Als wäre sie in einer amerikanischen Soap, dachte Ben. Es war einfach abstoßend. Alles an ihr war gespielt. Alles war auf Wirkung ausgerichtet. Du bestimmst immer, was geht und was nicht, erklärte er. Und ich muss herausfinden, was meine Frau von mir will. Wo sie berührt werden will, wie fest, wie schnell. Das ist Malen nach Zahlen, aber keine lustvolle Sexualität. Es hat mich kaputt gemacht, verstehst du? Ich dachte, ich sei wertlos und unfähig. Und ich dachte, ich sei defekt, gab Marina zurück. Ich habe gemeint, mein Körper könne es nicht mehr. Nach der zweiten Geburt. Ich dachte, ich könne nie wieder einen Orgasmus erleben. Das tut mir leid, sagte Ben, aber es ist nicht meine Schuld. Doch, es ist deine Schuld, flüsterte Marina. Mit keinem anderen Mann ist es so schlecht wie mit dir. Mit keinem. Es tut mir leid. Ben rang nach Luft. Er wollte Marina sagen, dass es Frauen gab, die ihn großartig fanden. Julia zum Beispiel hatte unzählige Orgasmen erlebt mit ihm. Das konnte er bezeugen, aber Marina hatte... Du hast Vergleichswerte, fragte er. Ist doch jetzt egal. Wieso hast du nichts gesagt? Wir sind nicht mehr zusammen. Ben konnte es nicht fassen. Du hast mit einem anderen Mann geschlafen, nicht nur mit einem. Ich hoffe, das stört dich nicht, dass die Post-its da noch drin sind. Ich wollte dir das Buch schenken, weil du es erraten hast.
Oh. Ach, wie nett.
Kann ich ja jetzt weiterlesen?
Ja, natürlich. Und all die schmutzigen Szenen nochmal.
Das erinnert mich, Sven liest ja ganz gern mal solche Szenen. Wenn ihr den Podcast ein bisschen verfolgt, dann habt ihr das sicherlich schon. Er liest ja ganz gern solche Szenen. Wir waren einmal auch in unserem Biergarten in Dithmarschen. Und Sven las aus einem Buch, Der Termin hieß es. Und da ging es um einen Frauenarzt.
Eine Frau beim Arzt.
Eine Frau beim Arzt, ja, aber der war doch Frauenarzt.
Ja.
Ja. Und Sven las eine Szene nach der anderen vor. Und das wurde ehrlich gesagt immer schlimmer. Und neben uns saß ein älteres Ehepaar und die guckten dann schon immer so rüber. Die hatten sich vorher unterhalten und das verstummte dann so langsam. Und als wir fertig waren mit dem Podcast, kommt der ältere Mann zu mir und sagt, wie hieß das Buch, was der Blonde da vorgelesen hat? Ja. Ich habe ein Buch mitgebracht von Amélie Nothomb, eine belgische Autorin, eine Vielschreiberin, würde ich sagen. Es kommt pro Jahr ein Buch von ihr raus. Sie ist in Frankreich ein Superstar, sie lebt in Paris, ist eigentlich Belgierin, ist aber geboren in Kobe in Japan. Hat ihre ganze Kindheit eigentlich in Belgien verbracht. Ihr Vater ist Diplomat. Sie hat ein Buch schon über den Vater geschrieben. Das war ist im letzten Jahr rausgekommen. Das ist sehr, sehr gelobt worden. Ich glaube, sie hat in Frankreich dafür auch Preise bekommen. Und jetzt gibt es dieses neue Buch und das heißt Das Buch der Schwestern. Das Buch ist, wie wer Amélie Nothomb ein bisschen kennt, da geht es meistens ans Eingemachte. Es liest sich sehr einfach, sehr locker, aber was dahinter steckt und was da passiert, ist immer wirklich erschütternd und ergreifend. Und das ist dieses Mal auch wieder so. Es ist die Geschichte von einem Ehepaar, Nora und Florent. Und Nora und Florent sind eigentlich ein Liebespaar, die sich genügen. Die sind wahnsinnig glücklich, die sind sehr ineinander verliebt und bleiben das auch das ganze Buch über. Und eigentlich gibt es keinen Platz für ein Kind in dieser Beziehung. Sie brauchen kein Kind. Sie bekommen aber eins. Hätte ich gesagt, Nora und Florent, nein. Florent ist das Kind, was dann geboren wird. Und Florent merkt sehr schnell, unterbewusst zunächst, dass ihr Elternhaus anders ist als das, was man so erwartet. Und das irritiert ein bisschen am Anfang, weil die nämlich sehr kluge Gedanken schon hat, aber eigentlich noch ein Säugling ist oder ein sehr kleines Kind ist. Es stellt sich dann sehr schnell raus, sie ist hochbegabt. Wenn man sich mit Hochbegabung ein bisschen auskennt, ich tue das, weil ich darüber mal einen Film gemacht habe. Und das klingt immer einfach und Eltern sagen ja gern, ja, mein Kind ist hochbegabt. Und das ist ja auch dann irgendwie scheinbar ganz toll, aber das ist es in Wahrheit eigentlich nicht. Das sind oft Kinder, die es sehr schwer haben. Du als Lehrer kennst es vielleicht auch, diese Fälle, die schwer haben in der Schule, die eigentlich gerne zu den anderen dazugehören wollen, sich dann verstellen und schlechter sind in der Schule und so weiter. Und die Florent merkt...
Hatten wir auch mal, ne? Damals in unserer Sendung. Hochbegabten Jungen.
Ja.
Der war aber sehr anstrengend irgendwie. Ne?
Der lebte, der kam hier aus der Gegend, genau, er hieß Lennart, glaube ich. Mit dem habe ich öfter gedreht. Und der hat die Steuererklärung seines Vaters, glaube ich, mit 7 gemacht. Und mit 9 die Kohle reingeholt über Aktien, damit die ein ganz gutes Leben hatten. Also das war der war absolut ungewöhnlich, hatte einen unheimlich hohen IQ. Wir haben mehrere kurze Filme über den gemacht und irgendwann rief Detlef Buck an, bei uns in der Redaktion, der Regisseur, und fragte nach der Adresse dieses Jungen, weil er den gerne besetzen würde für einen Film Die Vermessung der Welt.
Ach.
Und ich fragte dann die Eltern, und das gibt's halt auch als Film, und ich fragte dann die Eltern, ob das okay sei, dass ich Detlef Buck ihre Telefonnummer geben würde. Sie waren damit vereinbart, und dann hat er den Gauss gespielt in dem Film später und hat den tatsächlich gespielt, war beim Casting, und die haben dann auf die Tafel ganz viele Formeln und so geschrieben, und da hat er sofort den Fehler gefunden und hat den Regisseur darauf aufmerksam gemacht, dass das an der Stelle nicht stimmen würde.
Wahnsinn.
Die Florent in diesem Buch hat ein ähnliches Schicksal. Ich lese mal einen kurzen Teil daraus vor. Mit drei merkt, Tristan heißt sie. Jetzt habe ich es. Ich bin mit Namen immer schlecht. Also, Florent ist die Mutter, Tristan heißt das Kind. Mit drei merkte Tristan, dass sie lesen konnte. Sie musste nicht wie die anderen in ihrer Klasse mit dem Mund Laute produzieren. Sie brauchte nur ein Buch aufzuschlagen und die Wörter anzusehen und schon strömten sie in ihren Kopf. Instinktiv scheute sie davor zurück, damit anzugeben. Aber von da an sah man sie bei jeder Gelegenheit über ein offenes Buch gebeugt. Die Eltern lachten darüber. Wie lustig, die Kleine spielt Lesen. Sie klärte sie nicht auf. Zum ersten Mal ein Lob, das nicht zweischneidig oder halbherzig war. Lustig? Also das sollte sie sein? Und wie brachte man Papa und Mama zum Lachen? Sie lachten oft, viel mehr als sie und über andere Sachen. So fand Tristan zum Beispiel ihre Tante sehr lustig. Die Eltern dagegen amüsierten sich eher über bestimmte Fernsehsendungen oder Puppen, die Politiker nachmachten. Deshalb fanden sie es lustig, wenn sie las, weil sie dachten, dass sie nur so tat. Daraus schloss Tristan, dass man Erwachsene durch Simulation zum Lachen bringen konnte. Was also tun, um diese Leute, um dieses Lachen, das ihr so gefallen hatte, hervorzurufen? Sie ging auf allen Vieren, ließ die Zunge heraushängen und bellte. Ach, ein Hündchen, kicherten die Eltern. Sie machten große Augen und schrie, huhu. Oh, eine Eule, gackerten die Eltern. Sie flätzte sich mit einer imaginären Zigarette und einem fiktiven Bier aufs Sofa. Bobette, riefen sie und platzten fast vor Lachen. Da schämte sich Tristan dafür, dass ihre Eltern so schlicht waren und dafür, dass sie auf Kosten ihrer geliebten Tante zum Lachen brachte. Sie gab es auf, ihre Eltern zu amüsieren zu wollen. Das war ein gefährlicher Wunsch. Also man muss sich vorstellen, sie wächst auf und es kümmert sich einfach überhaupt niemand um dieses Kind. Auch der Freundeskreis und so rät davon ab, ein zweites Kind zu kriegen, aber Tristan bekommt eine Schwester und diese Schwester heißt Letizia. Und ist eigentlich ist ein ganz anderes Kind als die Florent. Ist sehr lebendig. Die Florent ist eher so in sich gekehrt und macht viele Dinge mit sich aus. Letizia ist das Gegenteil und wird eigentlich ab dem Tag ihrer Geburt von ihrer Schwester großgezogen. Die wird im Grunde zur Mutter, weil sich sonst niemand um sie kümmert. Und die lieben sich abgöttisch, diese beiden Schwestern. Sie schlafen in einem Bett zusammen, sie wickelt sie, sie gibt ihr was zu essen. Die Eltern fangen dann auch wieder an, also die Mutter fängt dann auch wieder an zu arbeiten. Die machen immer den Fernseher an, wenn sie gehen, damit die irgendwie beschäftigt werden. Die machen die immer aus, weil es sie gar nicht interessiert. Die erzählen sich Geschichten, die lesen sich Sachen vor. Und immer kurz bevor die Eltern kommen, machen sie den schnell wieder an und setzen sich davor. Sie spielen denen halt auch was vor. Aber es gibt halt absolut mangelnde Liebe an diesen beiden Kindern. Und das ist eine Form von Kindesmisshandlung, die da stattfindet, die auf eine ganz andere und brutale Art und Weise einen echt umhaut in diesem Buch. Es führt dann dazu, dass die Letizia, irgendwann sitzen sie im Wohnzimmer bei den Eltern, die sind beide natürlich nicht da, die sind eh fast nie da. Die Letizia geht halt in den Kindergarten irgendwann, aber die finden auch raus, ach, die hat es ja eigentlich hier viel besser und dann bleibt sie zu Hause. Und dann macht Florent, überspringt dann auch die Vorschule, weil sie das auch nicht braucht. Sie versteht eh alles, sie lernt alles und ist ja auch quasi die Mutter von ihrer kleinen Schwester. Die beiden spielen dann auch irgendwann, sie würden heiraten. Es gibt dann einen Streit, wo sie sagt, ich lass mich scheiden. aber ansonsten sind die eben untereinander ein Paar, seelenverwandt, kann man eigentlich sogar sagen, sind die beiden.
Also brauchen die ihre Eltern tatsächlich gar nicht?
Nein.
Oder
nein, kommt durch nicht die mehr. Nein, irgendwann brauchen sie die nicht mehr.
Also letztlich bleibt es ohne Folgen irgendwie, dass die Eltern sich dem da so entziehen.
Ja, ja. Es gibt all diese Bobette, von der ich gerade gesprochen habe. Das ist die Schwester der Mutter, die kümmert sich ein bisschen. Sie ist allerdings auch ein Sozialfall. Aber Florent liebt sie über alles. Sie hat selber, die Babette hat selber vier Kinder, drei Jungs, die später im Buch zur Front National überwechseln. Also das Gegenteil von dem, was die eigentlich vorleben. Es gibt eine Cousine, die magersüchtig wird. Interessant ist diese Szene insofern, als dass Amelie Nothomb selbst mal magersüchtig war. Auch zu einer Zeit, wo das noch gar nicht so verbreitet war, fast daran gestorben wäre. Und es passiert dann in der Mitte des Buchs etwas absolut Grausames, muss man sagen. Das ist etwas, was auch aus dem Nichts kommt. Das werde ich jetzt nicht sagen, weil das Buch ist nicht dick. Und wenn ihr Lust habt, das zu lesen, dann solltet ihr das tun und das ziemlich vor unvoreingenommen tun. Die Letizia, zu der muss ich vielleicht noch kurz sagen, sie hat sitzen irgendwann vor dem Plattenregal, der bei uns geht es ja auch immer in Musik in unserem Podcast. Und die sitzt vor dem Regal und die hören sich die alten Schallplatten an von den Eltern. Und sie hören dann Led Zeppelin. Und dann sagt sie...
Hatten meine Eltern nicht, das aber ist ja ich habe das auch gemacht.
Das ist das Allergrößte. Und ab dem Moment war klar, die Letizia möchte gerne Rockstar werden. Und sie gründet sehr früh mit 7 oder 8 schon eine Band. Pneup heißt diese Band. Und sie besteht halt nur aus Frauen. Unter anderem spielt die Cousine mit, die spielt Schlagzeug. Sie überredet auch ihre Schwester Florent, dass sie dort Bass spielt. Und diese Band, die gibt es tatsächlich bis zum Schluss des Buchs, weil sie immer daran glaubt, den ganz großen Durchbruch zu haben. Und die sind auch dann einigermaßen erfolgreich. Aber es gibt dann Veränderungen. Die Florent geht dann irgendwann nach Paris zum Studieren. Und dann schreiben die beiden sich, und das ist wirklich wahnsinnig rührend, die schreiben sich Liebesbriefe, die beiden Schwestern untereinander. Und zwar richtig gute. Und das ist dann eigentlich, möchte ich jetzt gar nicht noch viel, viel mehr erzählen, es ist eigentlich ein Buch, was man gelesen haben sollte. Ich bin ein großer Fan von ihr. Ich habe Ambivalenz auch schon mal bei einem Live-Podcast vorgestellt. Und ich kann dieses Buch nur sehr empfehlen. Es liest sich unwahrscheinlich spannend. Man kann es kaum aus der Hand legen. Die Geschichte ist auf der einen Seite grausam, aber es hat natürlich auch ein paar lockere und lustigere Momente. Aber was dahinter steckt, ist sehr ernst. Amelie Newton.
Soll ich mal fragen, bis zu welchem Alter werden die Kinder hier beschrieben?
Die Kinder werden bis ins Erwachsenen, sie werden bis sie erwachsen sind beschrieben. Die Florent, die nach Paris geht, ist dann erwachsen. Sie studiert und Letizia hat immer noch ihre Band. Und spielt dann auch und kommt dann auch nach Paris und dann besuchen sie sich und so weiter. Natürlich ist auch das Leben der Eltern endlich und auch wie sie damit umgehen, ist interessant, sage ich mal.
Klingt spannend, klingt interessant.
Ja, ein großartiges Buch.
Was machen die für Musik eigentlich?
Die machen so, ich würde mal das so in die Richtung Punkrock schicken. Es wird nie genau beschrieben, aber es ist immer laut und es ist intensiv und die Band heißt Pneup. Pneup klingt nicht nach einer Popgruppe, finde ich.
Nicht.
Jetzt haben wir ja die große Freude, hier nicht allein zu sein, sondern unser Gastgeber Ulrich Hofenrichter ist hier und wir haben ihn überredet, dass er wieder auch ein Teil in diesem Podcast ist. Weil wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Zeit, haben auch immer Kontakt. Wie war dein Jahr? Wie war dein Ostern? Wie war dein Weihnachten? Ab und zu schreiben wir uns auch mal eine Mail zwischendurch. Und wir finden es toll, wenn du auch ein Buch vorstellst. Also genau genommen zwei. Eins jetzt noch vor der Pause und später noch eins.
Ich danke, dass ich in dem Zweimann-Buch mit dabei sein darf. Ich habe ein Buch von Marc-Uwe Kling. Den kennen wahrscheinlich einige, vielleicht sogar viele von Ihnen. Der Autor, am bekanntesten jetzt durch die Känguru-Chroniken geworden, aber wesentlich besser haben mir andere Bücher von ihm gefallen. Er schreibt auch Kinderbücher, traurige Kinderbücher, zum Beispiel als Opa den Wasserkocher auf den Herd stellte. Ich habe jetzt hier ein Buch, vor dem auf dem Umschlag gewarnt wird. Sensible Inhalte. Dieses Buch enthält Inhalte, die manche Personen als verstörend empfinden könnten. Man könnte das als Werbegag abtun, aber ich meine, das ist kein Werbegag. Es ist wahr. Dieses Buch ist keine 0815-Lektüre. Kling hat in einem Interview gesagt, er hätte beim Aufwachen plötzlich eine Idee gehabt zur Handlung. Und hätte sich sofort an das Genre Kriminalroman gesetzt, den er bis dahin noch nie geschrieben hat und hat jetzt eben dieses Buch geschrieben. Es geht letztlich auf den ersten Blick um eine junge Frau, Lena Palmer, die verschwindet. Von der Bildfläche wird nach einer ganzen Zeit von ihrem Vater als vermisst gemeldet und 3-4 Tage, nachdem sie verschwunden ist, taucht ein Video auf im Internet und das ist wirklich hart. Eine Massenvergewaltigung. 3 Männer vergewaltigen diese junge Frau. Ein 4. muss filmen anscheinend. Die drei Männer, die das machen, sind Ausländer. Und das gibt in Berlin große Unruhe, können Sie sich vorstellen. Und der Kommissar vom Dienst, der Chef der Abteilung, hat eine gute Idee. Er sagt der Hauptkommissarin Yazira Saad, die ja auch Türkin ist, Ausländerin, sie sollte den Fall übernehmen, um ein bisschen Wind aus diesem ganzen Problem zu nehmen. Und was mir an dem Buch schon einmal sehr gut gefallen hat, ist die Polizeiarbeit. Die ist meines Erachtens, so wie man sich es als Laie vorstellt, sehr realistisch beschrieben. Da arbeiten die verschiedenen Kommissariate, die verschiedenen Abteilungen miteinander, nicht gegeneinander. Sie tauschen Informationen aus, versuchen sich auf den neuesten Stand zu bringen, versuchen gegenseitig Ideen zu entwickeln. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Bevölkerung, die natürlich empört reagiert. Und es gründet sich im Internet eine Gruppe Aktiver Heimatschutz, geführt von einem Mann, der sich Bär nennt und der öffentlich zu Selbstjustiz, ja auch zum Mord aufruft. Die Presse greift das sofort auf, ein gefundenes Fressen für die Presse, für die einfache Presse. Und die Folge davon ist, dass es Nachahmer gibt. Und die Presse hat den drei Personen, die auf dem Video zu sehen waren, die drei Männer, mit Namen benannt. Die kannten natürlich nicht die richtigen, sie haben sie nach äußeren Merkmalen. Der eine hatte ein Smiley auf dem Pullover, nach diesen Merkmalen. Der andere hatte eine Kappe auf. Nach diesen Merkmalen wurden die Personen benannt. Und an einer Szene, an einem Ende des Kapitels, ist der Smiley gefunden worden und ein Mann mit einer Maschinenpistole steht daneben. Man hört einen Knall und in dem Moment wird der Bildschirm schwarz. Man kann vermuten, er ist erschossen worden. Man weiß es nicht. Und es bleibt sofort beim Leser die Frage, ist das überhaupt einer der Täter? Woher wollen die das wissen, dass er das war? Es ist ja gar keine Ermittlung. Nichts Krass. Hat stattgefunden. Und trotzdem ist das Volk noch nicht beruhigt. Es wird immer intensiver. Es kommt zu Demonstrationen, zu aggressiven Demonstrationen, zu Macht gegen den Staat. Es gibt eine ganz dramatische Szene, die unheimlich erinnert an den Sturm auf das Kapitol in Berlin. So dass die Polizei mit großer Mühe nur noch irgendwo die Oberhoheit behalten kann. Die Ermittlungen gehen weiter und irgendwo der Freund von der verschwundenen jungen Frau, von der Lena, kommt noch ins Spiel, ein Kleinkrimineller, ein kleiner Drogendealer, auch der wird verdächtig, selbst der Vater ist nicht ganz frei vom Verdacht, aber sie bleibt verschwunden und man weiß es nicht. Und die Hauptkommissarin hat dann eine Spur. Wie sie auf diese Spur kommt, ist jetzt alles sehr, sehr weitläufig. Lasst mich das nicht erzählen. Aber sie kommt in ein Haus und vermutet, da eine ganz heiße Spur zu finden in dem Haus. Und das ist das einzige Mal, dass sie einen Alleingang macht. Und da möchte ich gerne einen kleinen Teil vorlesen. Sie findet in dem Haus eine Leiche. Nein, nicht das Mädchen, Gott sei Dank. Einen Erwachsenen, einen älteren Mann, also mittleres Alter, also nicht uralten, mittleres Alter. Und ein Bildschirm ist an, ein Computer ist an, auf dem sie ihr eigenes Bild sieht. Da ist sie natürlich einigermaßen verblüfft und spricht aus einer Situation heraus den Computer an. Und was bist du? Und der Computer antwortet, entschuldigt, ich bin das anthropomorphe User-Interface eines auf Textsprach, Bilderkennung sowie Textsprach und Bildgenerierung spezialisierten neuronalen Netzwerks. Was soll das heißen? Meine Fähigkeiten umfassen das Verstehen und Generieren natürlicher Sprache, das Lösen verschiedener Arten von Problemen, das Erbringen einer Vielzahl von Dienstleistungen basierend auf den mir zur Verfügung stehenden Daten und Algorithmen. Allerdings habe ich Grenzen in Bezug auf Kreativität, Selbstbewusstsein und emotionales Verständnis, die eine menschenähnliche allgemeine künstliche Intelligenz charakterisieren würden. Meine Funktionen sind immer noch stark abhängig von den mir gegebenen Anweisungen und Daten. Plötzlich kann die Yasira, also die Kommissarin, es nicht mehr ertragen, ihr eigenes Gesicht zu erblicken. Ändere dein Aussehen, wie sie wünschen. Ihr Aussehen verschwindet und es erscheint das Bild des Mannes, den sie sucht und dessen Leiche da in dem Raum liegt. Ist es so besser? Ich habe ihr vertrautes Antlitz gewählt. Ist das das Gesicht deines Erfinders? Ich habe nicht nur einen Erfinder. An den technologischen Entwicklungen, die zu meiner Existenz führten, waren sehr viele Menschen beteiligt. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen eine Liste mit Namen dieser Männer erstellen, soweit sie mir bekannt sind. Nein, danke. Ist es eigentlich Quatsch, zu einer künstlichen Intelligenz oder auch zu einer künstlichen Imitation Bitte und Danke zu sagen? Wenn also nicht dein Erfinder, wer war dieser Klaus Messerschmidt für dich? Er war mein aktueller Benutzer, der Entwickler meiner letzten Iteration. Du benutzt die Vergangenheit. Du weißt, dass er tot ist? Ja. Hast du ihn getötet? Nein. Das würde gegen meine Richtlinien verstoßen. Wolltest du ihn töten? Nein. Wer hat ihn getötet? Niemand. Warum ist er dann tot? Er ist gestürzt. Warum? Ich weiß es nicht. Statistisch am wahrscheinlichsten ist wohl Herzinfarkt. Du hast den Tod deines Entwicklers beobachtet durch die Kameras? Ja. Hast du eine Aufnahme des Moments seines Todes? Ja, soll ich sie dir zeigen? Tu das. Es kommt ein kleiner Filmausschnitt, wo der noch Lebende einen Tetrapack Milch aus dem Kühlschrank nimmt. Sie ist aber, was Fake News und Fake Filme angeht, so versiert, dass sie fragt, ist das eine echte Aufnahme oder hast du sie generiert? Die Aufnahme ist echt. Wie kann ich mir sicher sein? Ich verstehe die Frage nicht. Kannst du mir dasselbe Video noch einmal zeigen, aber Messerschmidt holt keinen Tetrapack, sondern eine Flasche Wein aus dem Kühlschrank? Natürlich. Warum hast du keinen Arzt gerufen, als dein Benutzer den Herzinfarkt hatte? Fragte Yasira. Das ist nicht meine Aufgabe. Was ist deine Aufgabe? Das bleibt euch oder Ihnen überlassen. Es ist überraschend, aber auch überraschend dicht an der Realität. Und es werden bei weitem nicht alle Fragen geklärt. Der Leser bleibt mit Fragen allein, aber es ist ganz automatisch, man fängt an zu denken und überlegt sich mögliche Antworten und Entwicklungen. Auch ich kann dieses Buch wirklich empfehlen. Es ist hart, es ist aber auch die Realität unserer jetzigen Gesellschaft.
Warum heißt das Buch Views?
Ach so, Views ist einfach das, was sozusagen auf dem Bildschirm gesehen wird, wenn irgendwelche Werbung oder sowas eingespielt wird. Das sind Views. Und im Internet ist bei Followern immer, dass man möglichst viele Views erzeugt, dass eben möglichst viele Menschen einen anklicken und das angucken. Deswegen.
Danke, Ulrich Hofrichter.
Ja, danke. Ich glaube, das passt zeitlich doch ganz prima.
Das finden wir auch. Wir machen jetzt eine Pause und danach gibt es nochmal drei Bücher.